Liebe Freunde, für uns Ossis, da hat sich ja nun seit neuem die Welt geöffnet. Wir reisen überall durch alle möglichen Länder. Ich war im letzten Sommer in Frankreich. Ein bisschen Französisch kann ich ja. Zum Beispiel Merci, Chérie. Das habe ich bei Udo Jürgens gelernt. Und ansonsten muss ich euch sagen, die französische Sprache, die ist wirklich kinderleicht. Also zum Beispiel das Wort Kind, das heißt bei denen Anfang. Ist ja klar, ein Kind ist am Anfang, ist ein Anfänger. Und bloß, dass die Franzosen das N eben nicht so aussprechen wie wir eben Anfang, sondern sagen Enfant. Also seht ihr, so einfach ist Französisch. Man versteht das alles ganz genau. Also die Sprache war nicht mein Problem. Ich habe dort ganz andere Sorgen gehabt. Mein Ziel war der Süden. Und als ich in Orange, das ist das Tor zum Süden, also ratet mal, was das Wort Orange auf Deutsch heißt. Ja, Orange, wie die Orange oder wie die Farbe. Ich sage, Französisch ist kinderleicht. Also wie gesagt, als ich dort in Orange ankam, also da bin ich vor Glück fast durchgedreht. Ich stand da unter den riesigen Platanen, eine Hütte, die Grillen zirpten wie wahnsinnig. Ich sah den römischen Triumphbogen, den ich von den Postkarten kannte. Also ich war dort, was ich bisher nur aus dem Bilderbuch kannte, und ich war vor Begeisterung hin und weg. Ich bin dann ins Hotel, habe nur das Nötigste mitgenommen, meine Koffer im Auto gelassen. Ich bin herzkrank, ich kann nie so schwere Lasten tragen. Und am nächsten Morgen bin ich also beschwingten Schrittes zu meinem Auto und wollte meine Rundreise fortsetzen. Aber daraus wurde nichts. So nach dem Motto, jetzt geht's rund, jubelte der Spatz und flog in den Ventilator. Denn als ich auf den Parkplatz zu meinem Auto komme, da denke ich, mich trifft der Schlag, Scheibe eingeschmissen und sämtliche Klamotten und Koffer geklaut. Und als ich da so stand, nur mit dem, was ich auf dem Leibe hatte und meinem kleinen Handköfferchen in der Hand, da kam wie so eine Welle die Sorge über mich. Was soll ich jetzt in diesem fremden Land machen? Und da fiel mir ein, was ich eine halbe Stunde vorher gelesen hatte. Ich hatte im Hotel meine stille Zeit gemacht, ehe ich losging. Und an dem Tag, das war voriges Jahr, der 29. Juli, da war als Lesung dran Matthäus-Evangelium, Kapitel 6. Und was ich dort gelesen habe, das lese ich euch jetzt mal vor. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen um Essen und Trinken und um eure Kleidung. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Körper ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als alle Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt doch mehr Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Damit plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr alles das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Das hört sich natürlich gut an. So mit Vögeln und Lilien und all sowas. Aber ich sage euch, als ich da in Südfrankreich vor meinem kaputten Auto stand, da waren mir die Vögel und die Lilien und die Grillen und Platanen und das ganze Zeug absolut Schnuppe. Was heißt hier sich keine Sorgen machen? Ich musste mir Sorgen machen. Ich besaß noch 2 T-Shirts. Und vor allem musste ich mir schleunigst eine neue Autoscheibe besorgen. Aber schon bei dem Wort besorgen merken wir ja, diese Rede von Jesus über die Sorglosigkeit, das kann nicht so gemeint sein, als brauchten wir uns um nichts mehr zu kümmern und als könnten wir die Hände in den Schoß legen und warten, bis der liebe Gott uns das Frühstück in die Schnabel schiebt. Selbst den Vögeln, die Jesus hier erwähnt, fliegt ja das Futter auch nicht in den Schnabel, sondern die müssen den ganzen Tag unterwegs sein, um sich und ihre Familie über Wasser zu halten und Futter zu besorgen. Und ich musste losgehen, eine Autoscheibe besorgen. Und du musst vielleicht losgehen aufs Arbeitsamt, dir eine Arbeitsstelle besorgen. Und eine Mutter, die muss sich um ihre Kinder sorgen. Und so hat jeder von uns Dinge zu tun, die er zu besorgen hat. Und Jesus denkt überhaupt nicht dran. Deine Aktivität, deinen Arbeitseinsatz und deine Anstrengung zu blockieren. Gegen Vorsorge und gegen Fürsorge und gegen Seelsorge hat Jesus nichts einzuwenden. Was meint er dann aber mit dem Satz, macht euch keine Sorgen, was ihr anziehen werdet? Also wenn das heißen soll, dass es egal ist, womit wir uns behängen, also dann müssten wir ja jetzt alle, zumindest die Frauen unter uns, ein schlechtes Gewissen haben. Also denn eine Frau, die sich keine Sorgen macht, was sie anziehen soll, zumal am Sonntagmorgen, die gibt es ja in der ganzen Welt nicht. Aber ich kann euch da beruhigen, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt. Wenn ihr zu Hause einen Kleiderschrank und einen Kühlschrank und meinetwegen auch einen Geldschrank habt, da braucht ihr kein schlechtes Gewissen zu haben. Auch der Wanderprediger Jesus hatte eine Kasse. Und er hat nicht einfach so ins Blaue reingelebt, sondern er hat sich sehr genaue Gedanken über die Zukunft gemacht. Ohne eine planende Sorge für die Zukunft, da kann kein Mensch mit Verantwortungsgefühl leben. Wir Christen auch nicht. Wer uns Christen die Woche über mal so heimlich beobachten würde, so wie bei uns früher zum Beispiel die Stasi alle unsere Telefongespräche mitgehört hat, also der dürfte ja kaum auf die Idee kommen, dass wir uns um unser Leben weniger Sorgen machen als andere Leute. Sondern man hatte den Eindruck, dass bei uns die Sorge um Essen und Trinken, also den Lebensstandard, so ungefähr die gleiche Rolle spielt wie bei anderen Menschen auch. Also bei uns zu Hause ist es im Moment sogar so, man muss sagen, es ist noch nie in der Kirche so viel von Geld geredet worden wie heute. So soll es zwar nicht sein, aber so ist es. Weil wir Christen für den Liter Sprit eben genauso viel bezahlen müssen wie jeder andere auch oder für jede Apfelsine. Weil wir Menschen sind wie jeder andere. Und die Sorge gehört nun mal zum Wesen des Menschen. So wie die Kälte zum Winter oder wie der Schaum zum Bier. Dass die Sorge zum menschlichen Dasein gehört, das wird ja hier von Jesus nicht verneint, sondern das wird ja gerade vorausgesetzt. Sorge ist eine eiserne, eine unumgängliche Lebensnotwendigkeit. Und gerade weil das so ist und gerade weil Jesus unsere Sorgen ernst nimmt, deshalb nimmt er hier zu diesem Problem mal Stellung. Weil er uns nämlich helfen will, mit diesem Problem fertig zu werden. Denn er sagt ja nicht zu uns, ihr dürft keine Sorgen haben. Sondern er sagt, weil ihr Sorgen habt, da sage ich euch jetzt mal, wie ihr damit fertig werden könnt. Nun klingt seine Rede von der Sorglosigkeit ja zunächst mal irgendwie wirklichkeitsfremd. Das klingt so ein bisschen romantisch und naiv mit diesen Vögeln und den Blumen. Wie so die Rede eines Dichters oder Träumers oder vielleicht eines Reichen. Klar, wer fünf Anzüge von Boss zu Hause auf der Stange hängen hat, der braucht sich keine Sorgen um Klamotten zu machen. Der kann sich ein bisschen Romantik erlauben. Nun stammt diese Rede hier aber nicht von einem romantischen Playboy, sondern sie stammt von Jesus. Und der war so arm, dass er nicht mal ein eigenes Bett hatte, geschweige denn den eigenen Kleiderschrank. Der redet hier nicht so von oben herab aus der Vogelperspektive, sondern der redet von unten aus der Perspektive des armen Schweines. Der philosophiert nicht von oben über die Probleme des Lebens, weil er über allem schwebt, sondern weil er mit uns darunter leidet und die Probleme unseres Lebens kennt und trägt. Das einzige Mal, wo Jesus geschwebt hat, da hing er an dem Kreuz, da schwebte der so zwischen Himmel und Erde. Also an unserer Stelle unsere Schuld getragen hat. Der Mann ist unseren Tod gestorben. Der Mann hat unser Leben gelebt und schon aus den äußeren Lebensumständen dieses Mannes, da kann man mal ablesen, der empfiehlt nichts, was er nicht selber ernst nimmt und auch nicht selber tut. Jesus gehört nicht zu denen, die anderen Wasser predigen und selber heimlich Wein trinken. So wie das zum Beispiel Mohammed gemacht hat, der Stifter des Islam. Der hat seinen Anhängern den Besitz von mehreren Frauen erlaubt im Harem, aber nur in so einem begrenzten Umfang. Und für sich selber hat er von der Sorte ein paar mehr genehmigt, als er seinen eigenen Anhängern zugestanden hat. Das hat er schlauerweise damit begründet, dass Gott ihm eine Spezialerlaubnis gegeben hat, noch mehr Frauen haben zu dürfen, wie seine Anhänger. Kann man natürlich nichts dagegen machen, wenn einer das so begründet. Ne? Wie gesagt, so einer ist Jesus nicht. Der hat nicht Privilegien für sich in Anspruch genommen und besser gelebt, als die, die er in seine Nachfolge gerufen hat. Sondern alles, was er seinen Anhängern gesagt hat, hat er selber praktiziert. Und nur aus diesem Grunde hat es ja auch nur Sinn, auf Jesus zu hören. Es wäre schon zwecklos, unsere Zeit mit ihm zu verschwenden. Von Leuten, die uns Sachen empfehlen, die sie selber nicht glauben und machen, da haben wir die Nase restlos voll. Hier ist mal einer, der genau nach dem lebt, was er sagt. Und er sagt hier also, sorgt euch nicht um euer Leben. Und das sagt er nicht nur so, er begründet es ja auch. Mit ganz logischen Argumenten, mit denen er zunächst mal unseren Verstand anspricht. Wenn du deine Sorgen mal mit ganz kühlem Verstand analysierst, da kommst du zu dem Ergebnis, es ist Unsinn, es ist unnütz, sich Sorgen zu machen. Ganz im Ernst, Sorgen ist wirklich unvernünftig. Also das sagt uns schon unser Verstand. Denk mal nach, was kommt dabei raus, wenn du dir Sorgen machst? Sorgenfalten im Gesicht sind ja noch das Wenigste. Was schlimmer ist, ist Nervosität, schlechte Laune, Gallensteine, Krach mit deiner Frau und lauter solches Zeug. Also irgendwas Positives erreichst du mit deinen Sorgen jedenfalls nicht. Mit Sorgen wird nichts gebessert. Nur verschlechtert. Also ich zum Beispiel, bloß damit ihr mal seht, was ich für ein Blödmann bin, ich mache mir manchmal, wenn ich mit dem Auto losfahre, Sorgen, ob ich in der Stadt, wo ich hinfahren will, auch einen Parkplatz finde. Das ist natürlich absolut idiotisch. Also selbst wenn ich mir 300 Kilometer lang Probleme und Sorgen mache über einen Parkplatz, das schafft mir nicht einen Millimeter Parkfläche. Ich muss aber sagen, ich habe im letzten Jahr gerade da einiges doch hinzugelernt. Ich war zum Beispiel mit dem Wolfgang in Stuttgart zum offenen Abend. Vor dem CVM-Heim eben keine Parkmöglichkeiten sind. Und als wir dann abends ins Stuttgarter Zentrum reinfuhren, da hatten wir unsere Quartiergeberin mit dem Auto, da hat die uns gesagt, also um diese Zeit gäbe es praktisch keine Chance für eine Parklücke. Aber bisher, seit sie zum offenen Abend fährt, hätte Jesus immer dafür gesorgt, dass sie eine finden. Nun haben wir alle, jeder im Stillen, unser Stoßgebetlein losgelassen und haben gesagt, Jesus, wir sind ja als deine Knechte, wir haben jetzt keine Zeit in der halben Stadt rumzukurven, bitte versorge uns und den Mitarbeitern hier eine Parklücke. Na, wir kamen an, vor uns fuhr einer raus, ich fuhr rein, da hatte ich meine Lücke und die anderen Mitarbeiter dann auch. Also den ganzen Weg sich Sorgen machen hätte überhaupt nichts genützt. Aber das Gebet zu Jesus hat genützt. Jesus wendet sich also zunächst mal an unseren Verstand und sagt mit dem ganz logischen Argument, wer von euch kann denn durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und dagegen kann man natürlich wirklich nichts sagen. Im Gegenteil, die medizinische Wissenschaft, die bestätigt ja gerade, dass Sorgen das Leben nicht verlängert, sondern verkürzt. Allerdings muss man zugeben, die Medizin, die hat heute Mittel, das Leben zu verlängern, die es zur Zeit von Jesus noch nicht gegeben hat. Man kann sich zum Beispiel in eine Tiefkühltruhe legen lassen. Wie ich das jetzt von Amerikanern gelesen habe, die wollen gerne das Jahr 2000 noch miterleben und sich da wieder auferwecken lassen, aber sagt man selber, 10 Jahre auf Eis liegen, was ist denn das für ein Leben? Aber auch sonst können die Ärzte durch ihre Kunst manches erreichen, wo früher schon längst Sense gewesen ist. Wir sind ja auch für diese Möglichkeiten der Medizin dankbar. Aber abgesehen davon, dass das Aufschieben des Sterbens die Sorgen ja nicht kleiner, sondern eher größer macht, daran hat sich bis heute nichts geändert. Eines Tages ist für jeden die Stunde gekommen, wo er gehen muss, und durch Sorgen verhindern wir unser Sterben nicht. Wir beschleunigen es nur. Jedenfalls wird durch Sorgen nichts gebessert. Aber auch wenn wir das alles verstandesmäßig einsehen, da sind wir unsere Sorgen deswegen noch lange nicht los. Denn die Sorge, die sitzt ja nicht im Kopf hier oben, wo die verstandesmäßigen Argumente hinreichen. Sondern die Sorge, die sitzt im Herzen, in unserem Personenzentrum, also an einem Punkt, wo nur der Glaube hinreicht. Und deshalb ist die Erlösung von unseren Sorgen auch nicht eine Sache des Verstandes, sondern eine Sache des Glaubens. Das Gegenteil von Sorge ist nicht Optimismus, sondern Glaube. Und Glaube ist das Vertrauen darauf, dass Gott unser Vater ist. Der weiß, was wir brauchen und der uns gibt, was wir brauchen. Und deshalb lässt es Jesus nicht hier bei seinen logischen Argumenten bewenden, sondern er wendet sich an unser Herz. Und er sagt, eure erste und einzige Sorge muss die sein, dass ihr Vertrauen zu Gott habt. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Oder wie Luther übersetzt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Das ist nun aber auch wieder das genaue Gegenteil der üblichen Lebensauffassung. Ich meine, wer von uns kann denn schon sagen, dass bei uns Gott immer an der ersten Stelle steht? An erster Stelle kommt bei uns unser Vorwärtskommen, das Einkommen, die Nachkommen und erst danach, an zweiter, dritter oder fünfter oder fünfzigster Stelle, kommt dann mal Gott. Erst mal was aus dem Leben machen und wenn dann die Rente und die Gicht kommt, dann können wir uns auch mit der Frage nach Gott beschäftigen. Und viele Leute denken sogar, das habe ich bei Beerdigungsgesprächen immer wieder gemerkt, viele Leute, die denken, wenn einer sein ganzes Leben brav gearbeitet hat und immer dafür gesorgt hat, dass seine Familie zu essen und anzuziehen hatte, dann wird ihm auch, wenn ihm die Augen zufallen, automatisch das Reich Gottes zufallen. Und das ist genau die Umkehrung unseres Jesuswortes. Und am konsequentesten, da hat ein gewisser Krumah, das war mal früher Staatschef von Ghana, dieses Bibelwort umgedreht. Der Wahlspruch von Präsident Krumah hieß, trachtet zuerst nach dem politischen Reich. Und dann wird euch alles andere zufallen. Und diesen Spruch, diesen verdrehten Bibelspruch, den hat er auf den Sockel meißeln lassen, wo er sein eigenes Denkmal vor dem Parlamentsgebäude drauf hat aufstellen lassen. Das Ergebnis war nicht, dass dem Krumah alles zufiel, sondern dass eines Tages das Denkmal umfiel und die ganze Regierung, das ganze Land zusammenkrachte. Und danach war dann, als der verschwand, Ghana, was früher mal ein reiches Land war, ruiniert und bettelarm. Und ihr kennt heute schon gar nicht mehr den Namen dieses Mannes, der da vor 15, 20 Jahren sich als Messias, als Erlöser feiern ließ. Woraus ihr übrigens mal sehen könnt, dass unser Jesuswort seine Gültigkeit nicht nur für einzelne Menschen hat, sondern auch für ganze Völker, für ganze Staaten. Der russische Dichter Dostojewski, der hat recht gehabt. Der hat mal gesagt, jene, die Gerechtigkeit zu schaffen meinen, indem sie Christus leugnen, werden am Ende die Welt im Blut ertränken. Das kommunistische Weltreich, das ohne Gott aufgebaut werden sollte, das hat 140 Millionen Tote gekostet. Und das ist jetzt vor unseren Augen nun zusammengekracht. Und viele Pfarrer und Kirchenmänner, die haben immer wieder den Satz nachgequasselt, der Antikommunismus ist die größte Torheit des Jahrhunderts. Ich habe bisher von keinem dieser falschen Propheten eine Entschuldigung gehört oder gelesen, dass sie ihre kommunistische Propaganda in der Kirche getrieben haben. Die Wahrheit ist, der Kommunismus ist die größte Torheit des Jahrhunderts. Und die größten Toren, das sind die Pfarrer, die das bis jetzt immer noch nicht kapiert haben. Aber wir wollen uns jetzt mal nicht über verlogene Theologen oder mörderische Kommunisten oder diesen verrückten Krumah aufregen. Denn auch wenn wir es nicht so übertreiben wie die, praktisch machen wir es doch in unserem kleineren Lebensbereich meistens oder oft ganz genauso. Wir fragen doch auch nicht immer als erstes nach Gottes Meinung. Wir haben doch oft auch nicht das Vertrauen, dass er für uns sorgt. Und machen uns deshalb unnötigerweise Sorgen. Die Zahl unserer Sorgen ist ein Barometer unseres Kleinglaubens. Ich sage mir, wie groß deine Sorgen sind, Und ich sage dir, wie klein dein Glaube ist. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Ein chinesischer Pfarrer, den die Kommunisten in China 22,5 Jahre lang in ein Straflager eingesperrt hatten, der hat von dort mal eine Karte an seine Schwester geschrieben und da stand drauf, alles muss zum Besten dienen, ich bin mehr als ein Sperling. Seht ihr, das ist Glaube, das ist Vertrauen, das ist Freiheit. Wir werden heute also aufgefordert, es mal anders zu versuchen als sonst. Also Gott für uns sorgen zu lassen. Jesus schlägt dir vor, dreh die Reihenfolge einfach mal um. Bring zuerst dein Leben mit Gott in Ordnung. Und das soll deine Hauptsorge sein, die Hauptsorge für die Hauptsache. Kümmere dich zuerst darum, dass du es Gott recht machst. Und den Rest, den macht dann Gott. Der weiß sowieso, was du brauchst. Das Wichtigste im Leben, das ist Kontakt mit Gott. Und Kontakt mit Gott, das nennen wir Christen beten. Mach aus Sorgen ein Gebet. Das ist die Lösung. Und das ist der Titel eines Liedes, das der Wolfgang mal gemacht hat. Das ist mein Lieblingslied von seiner LP. Und das singt er uns jetzt mal mit den Hansi vor. Mach aus Sorgen ein Gebet.
Thank you. Danke, Hansi und Wolfgang. Ich liebe das Lied. Das hat mir schon unwahrscheinlich viel geholfen. Und ich wünsche dir, dass dieser eine Satz, mach aus Sorgen ein Gebet, dass der sich in deine Seele einfrisst und sich in deinem Leben einnistet, damit du im richtigen Moment daran denkst. Das ist ja so, es ist wichtig, dass in dem Moment, wo die Sorgen in uns auftauchen, dass wir uns daran erinnern, dass wir sie umwandeln in ein Gebet und in dieser Form Gott zur Bearbeitung dann überreichen. Die Bibel fordert uns dazu auf. Sie sagt, alle eure Sorge werft auf ihn. Sorgen, die sind wie so ein hochexplosiver Stoff. Und wenn man die bei sich behält, da zerreißen sie einem eines Tages das Herz. Ich habe mal einen Herzinfarkt gehabt und da hat es mir das Herz buchstäblich an einer Stelle zerrissen. Und da war ein Grund dafür ganz bestimmt meine Unfähigkeit, beziehungsweise mein Unglaube, meine Sorgen völlig an Gott auszuliefern. Ich habe viel zu viel in meinem Leben in mich reingefressen. Und das geht tödlich aus. Das ist lebensgefährlich. Du sollst deine Sorgen nicht einfach runterschlucken, du sollst sie Jesus geben. Du sollst sie nicht verdrängen, da kriegst du einen Herzinfarkt oder eine Neurose. Nein, du sollst sie, so sagt die Bibel, auf Jesus werfen. So wie man eine hochexplosive Bombe wegschleudert, bevor das Ding losgeht. Bevor die Sorge dich zermürbt, wirf sie weg. Und zwar direkt Jesus in die Arme. Der steht ja mit ausgebreiteten Armen vor uns und ist bereit, alle Sorgen aufzufangen und an sein Herz zu nehmen. Und fängt sie besser auf als der Theodor im Fußballtor die Bälle. Es ist ihm keine Sorge zu hoch und keine Sorge zu tief. Gestern haben wir gesungen, kein Problem ist ihm zu groß. Und keine Last ist ihm zu schwer. Und es ist ihm auch keine Sorge zu unbedeutend. Du kannst mit allen Problemen zu ihm kommen. Auch mit dem fehlenden Koffer. Als ich zum Kongress für Weltevangelisation in Manila gewesen bin, da stand ich dort auf dem Flughafen mit den anderen Fahrgästen und habe auf meinen Koffer gewartet. Wer von euch geflogen ist, weiß, die kommen dann aus so einem Ding da rausgefahren, auf so einem Band, bei 400 Passagieren, eine ziemliche Menge. Alle Koffer kamen, meiner kam und kam nicht. Und ich wurde immer nervöser. Zumal einer aus unserer Fluggruppe uns vorher erzählt hatte, dass bei so einer Gelegenheit sein Koffer mal nach Australien geflogen wäre. Das war nun eine sehr glaubensstärkende Auskunft gewesen. Also ich stand da in meiner Aufregung zum ersten Mal in so einem fremden Land. Und da fiel mir der 23. Psalm ein, der Herr ist mein Hirte. Und da fiel mir ein, das hat mal einer für seine Situation übersetzt und der hat dann gebetet, der Herr ist mein Bewährungshelfer. Und da habe ich gebetet, Jesus, du bist mein Reiseleiter. Und das ist hier deine Geschichte, deinetwegen bin ich hier. Ich erwarte von dir, dass du dich um meinen Koffer kümmerst. Und da war ich meine Sorge los und hatte meine Ruhe und hatte auch bald meinen Koffer. Alle eure Sorge werft auf ihn. Es hat mal einer gesagt, das Gebet ist wie so ein Transformator, der die unerträglichen Spannungen unseres Lebens in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes umformt. Du kannst gegen Jesus und gegen seine Rede von der Sorglosigkeit einwenden, was du willst. Aber eins, diese Rede, die beschreibt eine atemberaubende Freiheit. Wenn man diese Rede so hört, da erwacht ja in einem die Sehnsucht und man sagt sich ja, das wäre schön, wenn das ginge, wenn man so leben könnte, ohne Sorgen. Das wäre schön. Du kannst es. Du kannst es vielleicht nicht immer. Es geht vielleicht nicht an allen Tagen. Es gibt Tage in unserem Leben, überschwemmen uns die Sorge und schwemmen unseren Glauben einfach davon. Es gibt Tage in unserem Leben, da ist das Vertrauen zu Jesus verschwunden. Aber du kannst es versuchen. Diese Sorglosigkeit, die gelingt vielleicht nicht ein ganzes Leben, aber wenigstens an manchen Tagen, punktuell. Ich habe dir mal ein paar solche kleinen Punkte aus meinem Leben heute erzählt. Ich möchte dir Mut machen. Vertrau dich Jesus an und glaube an ihn. Wenn er sagt, macht euch keine Sorgen, dann ist das ja kein Befehl, sondern es ist eine Erlaubnis. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, weil ihr in der Hand des Vaters seid. Und Gott, Euer Vater, der sorgt für euch. Das ist Freiheit. Aber das ist wirklich nur was für Menschen, die an Jesus glauben. Den anderen, den bleibt nur übrig, weiterspielen, überspülen, runterspülen der Sorge, so wie bei Wilhelm Busch. Das ist ein Brauch von Autos her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Und wenn du es bisher ohne Jesus versucht hast, dann kann sich das ja ändern. Du kannst dich ändern. Wenn du Jesus jetzt als den Herrn deines Lebens annimmst, dann gehörst du von dieser Sekunde an zu denen, denen sein Versprechen gilt. Ich lese es nochmal vor. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Lasst uns beten. Lieber Jesus, danke für diese Zusage, für dieses herrliche, befreiende Wort. Wir möchten so gerne danach leben. Das möchten wir jeden Tag packen. Wir bitten dich darum, dass du an den Tagen, wo die Sorgen mächtig werden in unserem Leben, dass du uns daran erinnerst. Dass wir das lernen, die Sorgen bei dir abzugeben. Wir wollen dir auch jetzt alle Sorgen bringen, die uns belasten, die die ganze Welt bedrängen. Wir können das gar nicht alles aufzählen, was uns und viele Menschen so fertig macht. Alle diese Ängste vor der Zukunft. Jesus, du bist der Herr. Du hast alles in der Hand. Unser Leben, unsere Ernährung, unsere Kleidung, unsere Gehälter. Die ganze Welt gehört dir und du kümmerst dich um alles. Danke, dass wir dieses Vertrauen haben können. Lass uns in diesem Vertrauen diesen Tag und unser Leben verbringen. Amen.
Hoffnung, tausch deine Schuld ein mit Vergebung. Gefängnis, in Freiheit.
Denn das Leben, das Leben, das Leben, das wir Jesus dienen will. Lass deine Ängste in Hoffnung, lass deine Schuld ein in Vergebung. Lass deine Tränke in Freiheit.